Wer ist Jesus? Jesus war sicher eine der prägendsten Personen in der Geschichte. Wir richten unsere ganze Zeitrechnung nach ihm aus. Vor Jesu Geburt und nach Jesu Geburt. Er hat Millionen, Milliarden von Anhängern, zumindest dem Namen nach. Aber wer war Jesus? Wer ist Jesus? Jesus ist sicher auch die umstrittenste Person in der Geschichte. Menschen haben die unterschiedlichsten Meinungen darüber, wer Jesus ist. Ich lese euch mal ein paar vor. Manche würden sagen, Jesus war ein Betrüger. Voltaire zum Beispiel hat gesagt, die Welt wird von drei Betrügern regiert: Mose, Jesus und Mohammed. In einem Buch, was wahrscheinlich er geschrieben hat, unter einem Synonym. Andere sehen Jesus als ein gutes Vorbild. Franz Alt hat zum Beispiel gesagt, Jesus ist der erste ganzheitliche, das heißt seine männlichen und weiblichen Seelenanteile, lebende Mann der Geschichte. Es lohnt sich, bei Jesus in die Schule zu gehen. Ich weiß nicht genau, was das bedeutet, was der gute Franz da gemeint hat, ob Jesus der erste Hippie ist oder das erste Weichei der Geschichte. Aber zumindest hat er Jesus als Vorbild gesehen für seinen kleinen Lebensbereich. Asfar Bossen Asarade hat gesagt, Jesus ist der Begründer der guten Manieren. Denn er ist doch derjenige, der gesagt hat, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ist es nicht nett, Jesus als der gute Begründer oder der erste Begründer der guten Manieren? Und dann gibt es schließlich die, die sagen, ja, Jesus war ein guter Lehrer. Er war ein Prophet. Ein indischer Swami hat zum Beispiel gesagt, ich lese euch den Namen nicht vor, weil kann ich wahrscheinlich nicht aussprechen. Er hat gesagt, Jesus ist ein Yogi. Er ist die Verkörperung des Besten, Erhabensten und Schönsten. Er ist das vollkommene Ideal und das Vorbild der Menschheit. Er ist ein Philosoph, Prophet, Lehrer und Reformer. Immer praktizierte er das, was er lehrte. Der größte Lehrer. Vorbild. Koran sagt in der Sure 2, Jesus ist ein Prophet. Wie Abraham und Ismael und Isaak und Jakob und Mose. Wir machen keinen Unterschied zwischen ihnen. Koran bezeichnet Jesus sogar als das Wort Gottes. Dass er erhoben ist als Geist Gottes. Koran bestätigt die Jungfrauengeburt von Jesus und die Wunder von Jesus. In der Sure 4 heißt es, Gott hat ihn zu sich erhoben. Er ist einer der Propheten. Er hat sogar einen Ehrenplatz. Aber die Bibel sagt natürlich viel mehr. Ja, Jesus ist das Wort Gottes. Aber wir denken an Johannes 1,1. Jesus ist das Wort. Am Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Das ist viel mehr. Das Wort war Gott. Und das Wort wurde Fleisch, wurde Mensch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Jesus hat gesagt, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Er hat gesagt, ich und der Vater, wir sind eins. Er hat gesagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und wieder Johannes 1, da heißt es, so viele ihn aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben. Jesus beansprucht, unser Retter zu sein und unser Herr zu sein. Unser Gott und unser König. Situation heute ist ähnlich wie die Situation damals hier in unserer Bibelstelle. Menschen hatten viele Meinungen über das, wer Jesus ist. Jesus hat sehr radikale Aussagen gemacht, radikale, wunderbare Werke getan. Und Menschen hatten die unterschiedlichste Meinung über ihn. Jesus hat bezeugt, wer er ist. Die Werke, die er getan hat, haben bezeugt, wer er ist. Er hat den Sturm gestillt. Er hat Brote vermehrt, letztes Mal. Das zeigt, dass er der Herr ist über die Schöpfung. Jesus hat einen Dämonen ausgetrieben oder mehrere Dämonen ausgetrieben. Er war der Herr über die geistliche Welt. Jesus hat einen Kranken geheilt, eine kranke Frau zuletzt. Jesus hat gezeigt, dass er der Herr ist über Krankheit. Und wir haben wunderbar sein Herz gesehen, was für ein Mitleid er hat mit dieser Frau und wie sein Herz blutet für Menschen, denen es nicht gut geht. Hat sie ganz sanft und liebevoll seine Tochter genannt, diese Frau, die von allen Menschen ausgestoßen war. Es gibt keinen besseren Herr als er. Ich meine, wen sonst? Kennt ihr irgendjemanden, der besser ist als Jesus? Dann sagt es mir, ich kenne niemanden besseren. Wir haben gesehen, dass Jesus sogar Macht hat über den Tod. Er hat den Menschen von den Toten auferweckt. Er ist der Herr über den Tod. Und all diese Werke und diese Wunder waren Zeichen. Zeichen aus dem Alten Testament, dass Jesus wirklich der verheißene Messias ist. Der verheißene Retter. Zeichen, wer Jesus ist. Wir haben das letztes Mal schon gesagt, die Menschen, die großen Volksmassen, die haben zwar die Wunder gesehen, aber nicht das Zeichen gesehen. Sie sind an den Äußerlichkeiten hängen geblieben. So vielleicht wie einem Hund, den du den Fressnapf zeigst und sagst, hey da, Fifi, schau, da gibt's was zum Fressen. Und der guckt deinen Finger an. Und du sagst, nee, da. Finger ist nur ein Zeichen. Der weist nur auf etwas hin. Leute zur Zeit Jesus sind an dem Finger hängen geblieben, an dem Zeichen. An den Zeichen und Wundern. Die waren wundergeil. Die wollten mehr Brote haben. Wollten selber Wunder tun. Und Jesus hat zu ihnen gesagt, ihr sucht mich nicht, weil ihr Zeichen gesehen, sondern weil ihr von den Broten gegessen habt und gesättigt worden seid. Ihr habt das Zeichen nicht gesehen. Und er hat gesagt, viel wichtiger als dass ihr Wunder tut, ist, dass ihr gerettet werdet, dass ihr zu mir kommt und an mich glaubt. Wunder bringen Menschen nicht unbedingt zum Glauben. Wenn wir die Massen sehen, zu denen Jesus gepredigt hat und vor denen er Wunder getan hat, im Verhältnis sind relativ wenige zu ihm gekommen zum Glauben. Und keine Generation hat mehr Wunder gesehen als die Generation von Jesus, diese Menschen. Leute denken oft, ah, wenn wir nur Zeichen und Wunder und Heilungen, oh, wenn ich das sehen würde, dann würde ich mich bekehren oder dann würden sich die Massen bekehren. Ich bin mir da nicht so sicher. Wenn wir Leute aus den Toten auferwecken könnten, dann hätten wir Erweckung. Ich weiß nicht. Ich denke an Lazarus und den reichen Mann in Lukas 16, die beide gestorben sind. Lazarus ist in den Schoß Abrahams gegangen. Und der reiche Mann an einen anderen Ort, einen Ort der Qual. Beide sind in den Hades gegangen, irgendwie so ein Aufbewahrungsort für Verstorbenen, für die Seelen der Verstorbenen. Und da war eine Trennung zwischen den beiden. Und der reiche Mann hat gesehen, wie Lazarus getröstet wurde und gesegnet war und er hat gelitten auf der anderen Seite und er sprach zu Abraham, ich bitte dich nun, Vater, dass du ihn, den Lazarus, in das Haus meines Vaters sendest. Denn ich habe 5 Brüder, dass er ihnen eindrücklich Zeugnis ablege, damit sie nicht auch an diesen Ort der Qual kommen. Abraham aber spricht, sie haben Mose und die Propheten. Mögen sie die hören? Er aber sprach, nein, Vater Abraham, sondern wenn jemand aus den Toten zu ihnen geht, so werden sie Buße tun. Und er sprach zu ihnen, wenn sie Mose und die Propheten nicht hören, so werden sie auch nicht überzeugt werden, wenn jemand aus den Toten aufersteht. Und das ist die Realität. War die Realität damals. Römer 10, Vers 17 sagt uns, der Glaube kommt aus der Verkündigung und die Verkündigung aber durch das Wort Christi. So entsteht Glaube, wenn wir das Evangelium von Jesus Christus, von dem, was er für uns getan hat, weiter sagen, Gottes Wahrheit, Gottes Wort. Und wenn Gott den Menschen eine persönliche Offenbarung gibt in ihrem Herzen über diese Wahrheit, da entsteht Glaube. Selbe Situation haben wir hier. Jesus hat Wunder getan, er hat Tote auferweckt. Und statt dass alle Menschen hier niederfallen und ihn anbeten als Gott und als Messias, haben die Leute die unterschiedlichsten Ansichten. Und Jesus macht jetzt so ein bisschen eine Meinungsumfrage. Nicht er persönlich, aber er fragt seine Jünger. Vers 18. Da heißt es, es geschah, als er für sich alleine betete, waren die Jünger bei ihm. Ich habe den Satz gelesen und habe mir gedacht, hä? Er hat für sich allein gebetet und die Jünger waren bei ihm, ist das kein Widerspruch? Gut, vielleicht hat er alleine gebetet und dann kamen die Jünger zu ihm oder die sind irgendwo zusammengesessen und Jesus hat für sich gebetet. Sehen wir wieder die Wichtigkeit von Gebet im Leben von Jesus. Und das fordert mich immer wieder heraus, diese Wichtigkeit von dieser persönlichen, stillen Zeit mit Gott jeden Tag. Jesus hat es praktiziert. Die Jünger waren bei ihm und er fragte sie und sprach, was sagen die Volksmengen, wer ich bin? Er hatte sie ausgesandt. Ihr Jünger, ihr seid jetzt rumgekommen. Was sagen denn die Leute? Und sie aber antworteten und sprachen, Johannes der Täufer, andere aber Elia, andere aber, dass einer der alten Propheten auferstanden sei. Also unterschiedliche Meinungen. Manche haben gesagt, oh, Jesus ist Johannes der Täufer. Johannes der Täufer, der Vorläufer von Jesus, dem Messias, war eine starke, große Persönlichkeit, außergewöhnlicher Mensch, war bekleidet hier mit Kamelhaaren und ledernen Gürtel, hat Heuschrecken gegessen. Sehr ungewöhnlich. Und ein sehr eindringlicher Mensch, sehr die Menschen gespalten. Ja, der einen sehr starken Gerechtigkeitssinn. Den Leuten gesagt, kehrt um, tut Buße. Hat Leute zurechtgewiesen, hat gesagt, hey, ihr tut das und ihr Soldaten verlangt nicht mehr, als euch zusteht. Begnügt euch mit eurem Sold. Und ihr tut das und ihr tut das. Er war ein Reformer. Reformator, würden wir vielleicht sagen. Furchtloser Prediger. Ein gerechter Mann. Ein großer Lehrer. Er hat keine Wunder getan. Das war der nächste Elia. Manche haben gesagt, Jesus ist Elia. Elia war der Prophet im Alten Testament, der am meisten mit Wundern behaftet war. Denkt dran, als er die Baals-Propheten herausgefordert hat und er hat gebetet und Feuer ist vom Himmel gefallen. Und dann an einem anderen Zeitpunkt, wo der König ihn verhaften wollte, ist wieder Feuer vom Himmel gefallen, hat diese Soldaten verzehrt. Er hat gebetet und 3 Jahre lang hat es nicht geregnet. Er hat eine arme Witwe mit Mehl und mit Öl versorgt durch ein Wunder. Das ist Jesus, er ist ein Prophet, ein wunderwirkender Prophet. Das ist, was Jesus ist. Oder ist einer von diesen anderen Propheten? Einer von den Propheten. Kommt euch das bekannt vor? Wir hören solche Antworten ständig, oder? Jesus ist ein toller Mensch gewesen. Er war einer der Propheten. Er war ein gerechter Mensch. Er war ein Wunderheiler. Er war ein Philosoph. Er war ein Religionsgründer. Zeugen Jehovas sagen, Jesus ist das erste Geschöpf Gottes. Die Hindus sagen, er ist eine von vielen Reinkarnationen Gottes oder irgendwelcher Propheten. Hör dich um, wir hören dieselben Meinungen heute. Frag mal deine Arbeitskollegen, deine Freunde, deine Bekannten. Viele Meinungen. Und viele Menschen sind sogar bereit, Jesus eine herausragende, besondere Stellung einzuräumen. Er war der Größte der Propheten. Er hat einen Ehrenplatz. Er war der größte Morallehrer. Viele Menschen sind bereit, gut über Jesus zu reden. Ich meine, er war sündenlos. Selbst seine Feinde, seine Gegner konnten eigentlich nicht schlecht über ihn reden. Das Einzige, was ihm vorgeworfen haben, die Pharisäer, ist, dass er ein Herz für die Sünder hatte. Das war ihr Problem. Der hängt mit Sündern rum. Und hält sich nicht an unsere dummen, kleinen, menschlichen Regeln. Aber Jesus konnte sagen, wer von euch überführt mich von einer Sünde? Niemand konnte das. Selbst Pilatus und seine Gegner haben gesagt, finde keine Schuld an diesem Menschen. Also viele reden gut über ihn. Sind bereit auch, ihn als guten Menschen oder guten Lehrer anzunehmen, als Propheten anzunehmen, aber sie gehen nicht weit genug. Viele Menschen zur Zeit Jesu haben erkannt, dass er was Besonderes ist. Dass da was Übernatürliches an Jesus ist. War offensichtlich. All diese Zeichen, die er getan hat. Aber sie haben nicht erkannt, wer er wirklich ist. Sie haben Jesus zu weniger gemacht, als er wirklich war. Zu einem Propheten, zu einem Wunderheiler. Zu Johannes dem Täufer. Es wäre so, wie wenn ich euch fragen würde, wer ist Angela Merkel? Und ihr würdet sagen, naja, sie ist eine Frau, sie ist eine Pastorentochter, sie ist Autofahrerin, sie ist Politikerin. Aber da fehlt was, oder? Das ist nicht das Wesentlichste. Nee, sie ist unsere Bundeskanzlerin. Das ist das Wesentliche. Und genauso, wenn du sagst, wer war Jesus? Na ja, Jesus war ein guter Mensch, das stimmt. Er war der beste Mensch, er war der einzig Sündenlose. Jesus war ein guter Lehrer, das stimmt. Er war der beste Lehrer, er war die Wahrheit. Er war ein Wunderheiler, das stimmt. Aber das ist alles nicht das Wesentliche, da fehlt was. Wenn wir nur dabei hängen bleiben an diesen Dingen, dann sind es eigentlich immer noch Halbwahrheiten. Das ist eine Verzerrung von dem, wer Jesus wirklich war. Jesus hat beansprucht, so viel mehr zu sein als das. Jesus hat zu Menschen gesagt, deine Sünden sind dir vergeben. Und die Leute haben gesagt, oh, wer kann Sünden vergeben, außer Gott? Ja genau, das ist der Punkt. Jesus hat gesagt, ich und der Vater, wir sind eins. Jesus hat beansprucht, Gott zu sein. Er hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Er hat gesagt, wer an mich glaubt, der wird leben, selbst wenn er gestorben ist. Jesus hat beansprucht, so viel mehr zu sein. Die Jünger haben das bezeugt. Zeugnis von Petrus werden wir gleich sehen. Thomas hat gesagt, mein Herr und mein Gott. Johannes in Johannes 20 sagt, er hat sein Evangelium geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinen Namen. Gott der Vater hat Jesus bezeugt. Er hat gesagt, dieser ist mein geliebter Sohn, an dem habe ich Wohlgefallen gefunden. Die Dämonen haben Jesus bezeugt. Im Kapitel 4, der Dämon hat gesagt, ich weiß, wer du bist, der Heilige Gottes. Und im Kapitel 8, den wir zuletzt gesehen haben, was habe ich mit dir zu schaffen, Jesus, Sohn Gottes? Seine Gegner, Pilatus, hat bezeugt, ich finde keine Schuld in diesem Mann. Judas, sein Verräter, hat gesagt, ich habe gesündigt, denn ich habe unschuldiges Blut verraten. Der Hauptmann, der Jesus gekreuzigt hat, hat gesagt, wahrhaftig, dieser ist Gottes Sohn. Und Jesus war nicht zufrieden mit einer Meinungsumfrage. Nicht zufrieden mit dem, was denken denn andere über mich, sondern Jesus ist immer persönlich geworden. Und er wird persönlich mit uns. Wenn du mal vor dem Richterstuhl Jesus stehst, wird er keine Meinungsumfrage machen. Oh, wer bin ich? Es liegt nicht an uns, uns unsere eigene Religion zu schnitzen oder unseren eigenen Gott zurechtzulegen. Nee, er ist, wer er ist. Unabhängig von unserer Meinung. Das ist nicht das Zentrale. Gott hat uns Wahrheit offenbart. In seinem Wort, in der Bibel und durch seinen Sohn. Er wird auch keine Meinungsumfrage machen und fragen, ja, was haben denn deine Eltern geglaubt? Oder deine Freunde? Oder deine Bekannten? Oder die Angela Merkel? Was haben andere Menschen geglaubt? Sondern er wird sehr persönlich, er wird dich fragen, was hast du geglaubt? Sieh dir hier im Vers 20, Jesus wird persönlich. Die Jünger erzählen ihm von all diesen Dingen, was andere Menschen über Jesus sagen. Er sprach aber zu ihnen, ihr aber, was sagt ihr, wer ich bin? Das ist, was Jesus uns fragt, jeden Einzelnen von uns. Du aber, wer sagst du, dass ich bin? Das ist die wichtigste Frage in deinem Leben. Und das ist die Frage, die Jesus uns heute stellt. Und sieh die Antwort von Petrus. Petrus aber antwortete und sprach, der Christus Gottes. Sieh, der Petrus sagt, Jesus, du bist so viel mehr, als all diese anderen Menschen in dir sehen. Du bist nicht nur der Vorläufer, du bist nicht nur irgendein guter Lehrer oder einer der Propheten. Nee, du bist der Messias. Du bist der von Gott verheißene Retter. Du bist unser Herrscher, du bist unser Erlöser. In der Parallelstelle im Matthäus-Evangelium sagt er, du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Das fügt er hinzu. Der Sohn des lebendigen Gottes, das heißt, du teilst dieselbe Natur mit dem Vater. Das ist, was wir sagen, wenn wir sagen, Jesus ist der Sohn Gottes. Er teilt dieselbe Natur. Wir sagen, du bist Gott. Und in Matthäus 16, Vers 17, der Parallelstelle, antwortet Jesus und sprach zu ihm, glückselig bist du, Simon, Bar-Jona, das heißt Sohn des Jona, denn Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, Menschen haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater, der in den Himmel ist. Petrus, du hast dir das nicht selbst ausgedacht, das ist nicht ein Produkt deiner menschlichen Weisheit oder deiner supergroßen Intelligenz oder deiner Vernunft. Nee, Gott selbst hat dir das offenbart. Das ist nicht irgendeine menschliche Meinung, das ist die Wahrheit. Jesus ist der Christus, der Messias, der Retter, der Sohn Gottes. Er ist Gott, zweite Person des dreieinigen Gottes, wenn wir es genau sagen wollen. Offenbarung von Gott hat Petrus erhalten. Und das ist, was jeder Mensch braucht. Jeder heute Morgen hier, der sich zu Jesus bekehrt hat, der wirklich von Neuem geboren ist, hat diese Offenbarung von Gott bekommen. An irgendeinem Punkt hat Gott sich dir persönlich offenbart. Dir persönlich Jesus offenbart, wer er ist. Dass er mehr ist als ein guter Lehrer. Mehr als irgendein Religionsgründer. Nee, er ist dein persönlicher Retter. Er ist ein Gott. Diese persönliche Offenbarung in deinem Herzen. Ohne dem kannst du nicht gerettet werden. Wenn es zusammentrifft, die Predigt des Wortes, irgendjemand hat dir erzählt von Jesus, das, was er für dich getan hat, und der Heilige Geist hat es bezeugt in deinem Herzen und hat es dir offenbart. Und dafür müssen wir beten. Und ich bete, wenn irgendjemand hier ist, der das noch nicht erkannt hat, dass du es erkennen wirst, wer Jesus ist. Glaube, an Jesus zu glauben, sind nicht nur intellektuelle Fakten. Austin Sparks hat gesagt, das Christentum ist keine Lehre, nicht Wahrheit als Wahrheit, sondern das Kennen einer Person. Es bedeutet, den Herrn Jesus zu kennen. Du kannst nicht ausgebildet werden zu einem Christen. Es ist mehr. Ja, Glaube hat auch was mit Wissen zu tun. Du musst das Evangelium kennen, dass Gott dich geschaffen hat für eine Beziehung mit sich selbst. Und dass Gott dir ewiges Leben schenken möchte in Gemeinschaft mit ihm. Aber wir haben ein Problem. Ne? Unser Problem ist Sünde. Jesus hat gesagt, ihr sollt vollkommen sein, wie der Vater im Himmel vollkommen ist. Gott ist vollkommen, wir sind es nicht, das ist unser Problem. Und es steht zwischen uns und diesem Geschenk des ewigen Lebens, das Gott uns geben will. Und wir Menschen können nichts tun, um dieses Problem zu lösen. Wir können uns nicht zu Gott hinarbeiten, wir können unsere Schuld nicht abarbeiten. Aber Gott liebt dich und deswegen hat Gott die Initiative ergriffen. Und er ist heilig und gerecht, er muss Sünde richten, aber er ist auch liebevoll und barmherzig. Und er will uns retten in eine liebevolle Beziehung mit sich selbst. Und Jesus hat es getan durch Jesus Christus, der unsere Schuld auf sich genommen hat am Kreuz, der ein perfektes Leben für uns gelebt hat, was wir nicht leben können, am Kreuz unseren Platz eingenommen hat, unsere Schuld sich zurechnen ließ und dafür bezahlt hat, die Konsequenz dafür erlebt hat. Und der uns im Gegenzug jetzt für unser unvollkommenes Leben und sein vollkommenes Leben anbietet und sein Werk am Kreuz. Er sagt, ich habe für deine persönliche Schuld bezahlt und wie wird das wirksam für uns, indem wir es annehmen im Glauben. Das müssen wir wissen, das Evangelium kennen. Aber Wissen alleine ist nicht genug, diese Fakten zu glauben. Die Dämonen glauben, aber sie folgen Jesus ganz sicher nicht nach. Glaube ist mehr als nur das Fürwahrhalten von irgendwelchen Wahrheiten. Nee, es ist genauso wichtig, dass wir es persönlich annehmen. Dieses Evangelium, das, was Jesus für uns getan hat, dass wir uns ihm anvertrauen. Zum Beispiel, es gibt diese Geschichte von diesem Seiltänzer, ist wirklich passiert, der ein Seil gespannt hatte über den Grand Canyon oder über die Niagara-Fälle, glaube ich, war es. Und der mit dem Schubkarren da drüber gelaufen ist. Und die Leute haben applaudiert, ja, super. Und dann hat er die Leute gefragt, wer von euch glaubt, dass ich mit einem Menschen hier drin, in diesem Schubkarren, über das Seil rüberlaufen kann? Und die Leute haben gesagt, ja, wir glauben das. Und dann hat er gesagt, okay, wenn du es glaubst, dann steig ein. Ups. Ist ein Unterschied, ob du glaubst, ja, du kannst es, oder ob du sagst, ich persönlich, ich steige ein. Wenn du im Meer bist, am Absaufen und jemand wirft dir einen Rettungsring an ein Seil zu, es reicht nicht zu sagen, ja, ich glaube, dass es sowas wie Rettungsringe gibt oder ich glaube, dass Rettungsringe retten können. Nee, du musst ihn ergreifen. Es reicht nicht, wenn du sagst, ich glaube an Aspirin, ich glaube, dass es sowas wie Aspirin gibt. Und ich glaube, dass das mein Kopfweh heilen kann. Das langt nicht. Du musst es einnehmen. Du musst dich einlassen drauf. Und genauso ist es mit Jesus. Du musst dich ihm anvertrauen. Und Gott hat den ersten Schritt getan. Er bietet dir Erlösung als Geschenk an in Jesus. Er hat alles getan, damit wir gerettet werden können. Er ist der Messias, er ist der Retter. Aber jetzt bist du am Zug. Was machst du damit? Was machst du mit ihm? Was machst du mit Jesus? Dieser Vers 20, diese Frage von Jesus im Vers 20 ist die wichtigste Frage in deinem Leben. Wer ist Jesus Christus für dich persönlich? Nicht, was sagen andere Leute über ihn, was machen deine Bekannten, deine Freunde, folgen die Jesus nach? Nee, wer ist Jesus für dich? Wer ist Jesus? Wie stehst du zu ihm? Was machst du mit ihm? Wirst du ihn persönlich annehmen als deinen Retter und Erlöser? Als deinen Herrn, als deinen Gott oder nicht? Wirst du ihm Raum geben in deinem Leben oder nicht? Apostel Johannes bezeugt uns in 1. Johannesbrief, Kapitel 5, Vers 10 bis 12, wer mitlesen will. Wer an den Sohn Gottes glaubt, hat das Zeugnis in sich. Wer Gott nicht glaubt, hat ihn zum Lügner gemacht, weil er nicht an das Zeugnis geglaubt hat, das Gott über seinen Sohn bezeugt hat. Und dies ist das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. So einfach ist es. Das sind die Alternativen. Und so bedeutsam ist es. Du hast Jesus, dann hast du das Leben. Du hast Jesus nicht, dann hast du das Leben nicht. Das ist der Unterschied zwischen Himmel und Hölle. Jesus bringt es auf den Punkt. Was sagst du, wer ich bin? Was machst du mit Jesus? Das ist eine Frage, die beantwortet werden muss. Dieser Frage kannst du nicht ausweichen, da kannst du nicht davonlaufen, spätestens wenn du stirbst und vor Gott stehst, vor Jesus stehst. Er ist der Richter. Die Bibel sagt, Gott der Vater hat alles Gericht dem Sohn übergeben. Dann wird die Frage sein, nicht, warst du ein guter Mensch? Warst du religiös? Wie viel hast du gespendet? Bist du getauft? Wie oft bist du in die Kirche gegangen? Nee, sondern die Frage wird zuallererst sein, wer ist Jesus für dich? Was hast du mit Jesus Christus gemacht? All diese anderen Dinge können deine Sünde nicht wegnehmen, sondern nur Jesus. Wer ist Jesus für dich? Was hast du mit ihm getan? Was war deine Entscheidung? Wie hast du dich in deinem Leben entschieden? Das ist die Zeit, wo wir Entscheidungen treffen können, hier in unserem irdischen Leben. Entscheidung, die wir in aller Ewigkeit verantworten müssen dann. Bist du für Jesus oder bist du gegen ihn? Hast du ihn angenommen als deinen persönlichen Erlöser? Das wird bestimmen, wo du die Ewigkeit und wie du die Ewigkeit verbringen wirst. Du kannst es nicht vermeiden. Manche Leute sagen, oh, ich will da keine Entscheidung treffen. Jesus sagt, du hast deine Entscheidung schon getroffen, wenn das deine Einstellung ist. Wer nicht für mich ist, der ist gegen mich, sagt Jesus. Du kannst nicht neutral bleiben. Du kannst dieser Frage nicht ausweichen. Wer ist Jesus für dich? Ist er dein Gott? Ist er dein Retter? Ist er dein Herr? Es ist nicht genug, Jesus einen guten Lehrer zu nennen oder ein Vorbild oder einen Propheten oder einen Weg zu Gott. Nee, Jesus ist in der Klasse für sich. Er ist einzigartig, er ist mit niemandem anderen auf derselben Ebene. Ich habe hier ein weiteres Zitat, ich lese euch das mal vor. Buddha beanspruchte nie, Gott zu sein. Mose beanspruchte nie, Jahwe zu sein. Mohammed beanspruchte nie, Allah zu sein. Jesus Christus jedoch behauptete, der wahre und lebendige Gott zu sein. Buddha sagte einfach, ich bin Lehrer, ich bin ein Lehrer auf der Suche nach Wahrheit. Jesus sagte, ich bin die Wahrheit. Konfuzius sagte, ich habe nie behauptet, heilig zu sein. Jesus sagte, wer von euch überführt mich von einer Sünde? Mohammed sagte, wenn Gott nicht seinen Mantel der Barmherzigkeit über mich wirft, habe ich keine Hoffnung. Jesus sagt, wenn ihr nicht an mich glaubt, werdet ihr in euren Sünden sterben. Jesus ist in einer ganz anderen Kategorie. Er ist nicht ein Weg, sondern er ist der Weg. Das hat er für sich beansprucht. Er ist der Weg und er ist das Leben. Er ist die Wahrheit. Das ist, was Jesus beansprucht hat. Also entweder ist er ein Lügner oder er ist dein Retter. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Ich bin der Weg. Das sind die Alternativen. Also nenn ihn nicht einen guten Lehrer, wenn du es ablehnst, dass Jesus der einzige Weg zu Gott ist. Denn das hat er beansprucht zu sein. Entweder er ist es oder er ist ein Lügner, aber kein guter Lehrer. Jesus hat gesagt, ich und der Vater sind eins. Wieder, entweder er ist ein Verrückter oder er ist Gott. Du kannst nicht sagen, Jesus war ein guter Lehrer, Jesus war ein Prophet, wenn du ihn nicht als Gott annimmst. Nenn ihn keinen Propheten, wenn du nicht glaubst, dass er Gott ist, wenn du das ablehnst. Er hat gesagt, ich und der Vater sind eins. Entweder er war Gott oder wieder er war ein Lügner oder irgendein Verrückter, aber sicher kein guter Prophet oder kein guter Lehrer. Jesus sprach, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Wieder. Jesus war entweder ein Verrückter oder ein Lügner oder Gott. Es gibt keine andere Alternative. C.S. Lewis, dieser bekannte Schriftsteller, war Professor in Oxford und Cambridge. Er hat gesagt, ich versuche jeden davon abzuhalten, dass er etwas wirklich Dummes sagt, was die Menschen oft über ihn, das heißt Jesus, sagen. Das ist ein Zitat aus seinem Buch Einfach Christ. Also ich versuche jeden davon abzuhalten, dass er etwas wirklich Dummes sagt, was die Menschen oft über ihn sagen. Ich bin bereit, Jesus als großen Morallehrer anzunehmen, aber nicht seinen Anspruch, Gott zu sein. Das ist eine Sache, die wir nicht sagen dürfen. Ein Mensch, der nur ein Mensch war und derartige Dinge gesagt hat wie Jesus, würde kein großartiger moralischer Lehrer sein. Er wäre entweder ein Spinner auf derselben Ebene wie ein Mensch, der behauptet, ein hart gekochtes Ei zu sein, oder er wäre der Teufel der Hölle. Du musst deine Entscheidung treffen. Entweder war und ist dieser Mensch der Sohn Gottes, oder er ist ein Verrückter oder noch was Schlimmeres. Du kannst ihn einsperren als Irren, du kannst ihn anspucken und als einen Dämon umbringen, oder du kannst zu seinen Füßen niederfallen und ihn Herr und Gott nennen. Aber lass uns nicht mit irgendeinem Unsinn kommen, dass er ein großer menschlicher Lehrer war. Das hat er uns nicht offen gelassen. Das war nicht seine Absicht. Josh McDowell führt diesen Gedanken in seinem Buch Wer ist dieser Mensch? Weiter aus. Er sagt, Jesus beanspruchte Gott zu sein. Er ließ keine andere Möglichkeit offen. Sein Anspruch muss entweder wahr oder falsch sein. Also ist das etwas, worüber wir ernsthaft nachdenken sollten. Die Frage Jesu an seine Jünger, aber was sagt ihr, wer ich bin, bietet mehrere Alternativen. Nehmen wir zuerst an, dass sein Anspruch, Gott zu sein, falsch war. Wenn er falsch war, dann haben wir zwei und nur zwei Alternativen. Entweder wusste er, dass es falsch war, oder er wusste nicht, dass es falsch war. Falls Jesus wusste, dass er nicht Gott war, als er seine Behauptung aufstellte, hat er gelogen und seine Nachfolger bewusst getäuscht. Dann ist er ein Lügner. Aber wenn er ein Lügner war, dann war er auch ein Heuchler, weil er anderen gesagt hat, ehrlich zu sein. Was immer es kostet, während er selbst eine Riesenlüge gelebt hat und gelehrt hat. Eigentlich noch schlimmer, weil er hat anderen gesagt, sie sollen sich ihm für ihr ewiges Heil anvertrauen. Dann wäre er eigentlich ziemlich böse gewesen. Und er wäre auch ein Tor gewesen, weil ihn seine Behauptung, Gott zu sein, ans Kreuz gebracht hat. Aber ganz sicher wäre er kein guter Lehrer gewesen. Und kein guter Prophet, wenn er die Menschen belügt. Und nebenbei bemerkt, wer wird bereit sein, für eine Lüge zu sterben? Zumindest nicht für eine Lüge, die man selbst erfunden hat. Es gibt viele Menschen, die bereit sind, für Lügen oder falsche Religionen zu sterben. Denkt an die Selbstmordattentäter, die sich irgendwo in die Luft sprengen, weil sie glauben, sie kommen dadurch in den Himmel. Es sind arme Menschen, sind getäuscht, die wachen in der Hölle auf. Aber sie sind bereit, es zu tun. Aber warum sind sie bereit? Weil sie überzeugt sind, dass es die Wahrheit ist. Aber kein Mensch ist bereit zu sterben für eine Lüge, die er selber erfunden hat. Man weiß, dass es nicht wahr ist. Also, erste Möglichkeit ist, Jesus war ein Lügner. Zweite Möglichkeit, Jesus war ein Verrückter. Ein Geistesgestörter. Er hat nur gedacht, dass er Gott ist, aber er ist es nicht wirklich. Aber Josh McDowell sagt, alles, was wir über Jesus lesen, was er gelehrt und getan hat, das sind ja die Worte eines verrückten oder eines verwirrten Menschen. Es ist die größte Morallehre, die großartigste Lehre in der Geschichte und alle erkennen das an. Menschen haben gesagt, niemals hat ein Mensch so geredet wie dieser Mensch. Da ist eine Klarheit, da ist eine Tiefe, eine Wahrheit, eine moralische Größe in dem, was er sagt. Und er hat die Zeichen getan, die ihn ausweisen als den Messias, als Gottes Sohn, als Gott. Aber auf jeden Fall seine Worte sind nicht Worte eines verwirrten, geisteskranken Menschen. Also glaubst du, dass Jesus ein Lügner war? Glaubst du, dass Jesus ein Verrückter war? Wenn nicht, dann bleibt dir nur mal eine Alternative übrig, nämlich dass er der war, der behauptet hat zu sein, nämlich dein Herr und Gott. Und dann musst du dein Knie beugen und ihn anbeten. Oder du bist in bewusster Rebellion gegen den allmächtigen Gott. Und das ist nicht heil. Das ist kein guter Zustand, Feindschaft mit Gott zu sein. Wenn du Jesus ablehnst, lehnst du das Leben ab. Dann lehnst du Gott ab. Wieder der Apostel Johannes sagt das ganz klar. Johannes 5, Vers 23, das ist Jesus, der hier spricht, sagt, wer den Sohn nicht ehrt, ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Und der Apostel Johannes sagt im 1. Johannesbrief, Kapitel 2, jeder, der den Sohn leugnet, hat auch den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, hat auch den Vater. Du kannst es nicht trennen. Du kannst nicht sagen, alles okay zwischen mir und Gott, ohne Jesus. Das geht nicht. Er ist der Einzige, der dich versöhnt und dich versöhnen kann mit Gott. Also wer ist Jesus für dich? Wer sagst du, dass ich bin? Fragt Jesus dich heute Morgen. Ein Lügner, ein Irrer oder dein Herr und Gott? Es gibt keine anderen Alternativen. Wer ist Jesus für dich? Bist du in der rechten Beziehung mit ihm? Hast du dich ihm anvertraut? Ist er dein Herr? Ist er dein Retter? Ist er dein Gott? Das ist der wichtigste Punkt heute Morgen. Zweiter Punkt, noch kurz, ich denke, ein Punkt, der für uns als Gemeinde wichtig ist. Petrus bekennt Jesus als den Christus Gottes, den von Gott gesandten Retter. Und was wichtig für uns ist als Gemeinde, ist das, was Jesus dem Petrus antwortet in der Parallelstelle im Matthäusevangelium 16, Vers 18. Da sagt Jesus, auf diesen Felsen, auf diesen Bekenntnis von Petrus, dass Jesus der Messias ist, auf diesen Felsen, sagt Jesus, werde ich meine Gemeinde bauen und des Hades Pforten werden sie nicht überwinden. Wenn wir Jesus im Zentrum haben und uns um ihn drehen, dann verheißt er, dass er seine Gemeinde bauen wird. Wir brauchen keine Gemeindebauprogramme, die sich an irgendwelchen weltlichen Marketingmethoden orientieren. Wir brauchen kein Unterhaltungsprogramm im Gottesdienst. Wir brauchen nicht mal Zeichen und Wunder. Wir brauchen vor allem ihn. Vor allem ihn. Und das ist so befreiend. Unlängst kam die Frage auf, was ist unsere Vision als Gemeinde? Das ist ganz einfach. Jesus. Das ist meine Vision. Ich will mehr von ihm. Ich brauche mehr von ihm. Ich will näher zu ihm. Ist unser Programm Jesus. Wir brauchen einen Programmpunkt. Und es ist er. Er ist das Fundament. In der Apostelgeschichte lesen wir, sie verharrten in der Lehre der Apostel, Gottes Wort, in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Und die Jünger predigen das Evangelium, Jesus als den Gekreuzigten. Und es heißt, der Herr fügte täglich die hinzu, die gerettet werden sollten. Mal war es einer, mal waren es 3000 auf einmal. Er hat seine Gemeinde gebaut. Und das ist so schön, das ist so stressfrei, wenn wir das wirklich kapieren. Das ist befreiend. Wenn wir uns treffen, um Jesus zu feiern, ihn zu verehren, ihn zu lieben, ihn zu verkündigen, ihn besser kennenzulernen, um uns auf ihn auszurichten, um uns ihn hinzugeben. Wenn das unser Programm ist, einfach Gemeinschaft mit Jesus, dann baut er seine Gemeinde. dann führt er uns tiefer. Und er fügt die dazu, die vielleicht noch dabei sein sollen. Ich glaube, dass es wirklich stimmt, wenn eine Gemeinde oder eine Familie, eine Gruppe von Menschen sich auf Jesus ausrichtet und ihn bekennt, als den Christus, als den Retter. Wenn sie sagen, Jesus, du bist unser Alles, du bist unser Zentrum, du bist die Leidenschaft unseres Lebens. Ich glaube, das wird eine geistlich reiche und gesegnete Gemeinde oder Familie oder Gruppe von Menschen sein, die die richtige Ausrichtung hat. Leute versuchen, die unterschiedlichsten Gemeinden zu bauen. Manche sagen, wir bauen Johannes der Täufer Gemeinden, Reformationszentren. Wir als Gemeinde, wir sind moralische Propheten in unserer Gesellschaft. Wir stehen auf gegen den moralischen Verfall. Wir versuchen, Christen politisch zu motivieren. Wir sind sozial engagiert, sind sehr aktive Gemeinden. Und praktische Nächstenliebe ist wichtig. Ist wichtig, war Gott immer wichtig, dass wir uns für die Schwachen einsetzen. Für die Ungeborenen, für die Armen. Und ich bin durchaus ein politischer Mensch. Aber Leute, wenn wir das aus eigener Kraft tun, dann werden wir ausbrennen. Weil die Gemeinschaft mit Jesus, die befähigt uns erst, unsere Nächsten zu lieben. Andere sagen, wir bauen Elia-Gemeinden. Hey, Zeichen und Wunder, das ist unser Ding. Kommt und seht den Geist Gottes fallen jeden Mittwoch um 19 Uhr. Und am Sonntag ist Heilungsgottesdienst und boah, da geht's ab. Das war, was die Leute hier zur Zeit Jesu getrieben hat. Die waren wundergeil. Sensationsgier. Aber viele dieser Gemeinden sind geistlich wirklich sehr seicht. Sind unterernährt geistlich. Gottes Wort ist unsere Nahrung. Ich kenne das aus eigener Erfahrung. Ich komme aus einem Hintergrund, wo ich mich bekehrt habe, war eher so eine charismatische Gruppe, nicht wirklich irgendwie verrückt oder total daneben. Es war im Großen und Ganzen biblisch okay, aber Gottes Wort wurde nicht gelehrt. Lobpreiszeiten und Geistesgaben und alles, aber wenig Lehre wirklich aus Gottes Wort, immer dasselbe. Evangelisation und Jüngerschaftsprogramm, so Sachen, aber das war's. Und ich war nach 2-2,5 Jahren war ich so ausgebrannt. Und so hungrig nach wirklich geistlicher Nahrung, nach mehr von Jesus. Das ist was passiert in vielen dieser Gemeinden. Menschen brennen aus. Pastoren brennen aus. Hier ist es anstrengend, als Pastor so eine Gemeinde am Leben zu halten. Weil du musst jede Woche eine neue Sensation bieten und größeres Wunder als letztes Mal und mehr Trara und mehr Show, um die Leute irgendwie bei der Stange zu halten. Und die Menschen brennen aus. Diese Gemeinde von Brownsville in Florida, die vor einigen Jahren durch alle Medien ging und das ist die Erweckung und da geht's ab und Zeichen und Wunder, diese Gemeinde ist heute geschrumpft auf ein paar wenige, kleines Gemeinchen. Die Leute sind ausgebrannt, die Leute sind weitergezogen zum nächsten Event. Andere Menschen sagen, wir bauen Prophetiegemeinden, Prophetengemeinden. Und es gab diese Prophetenbewegung, ne? Menschen, die prophezeit haben über jeden persönlich. Und viele Menschen wurden verletzt übrigens von denen, weil die Propheten sind weitergezogen, es ist nicht eingetroffen. Und naja, Menschen sind dann übrig geblieben mit ihren Problemen. Für meinen Geschmack sind diese Gemeinden viel zu viel auf Menschen ausgerichtet. Der Prophet, und was spricht der Prophet zu mir persönlich? Und die Leute stellen das Wort irgendeines Menschen, Wort Gottes, fast gleich. Und Leute, wir wollen Menschen nicht abhängig machen von uns oder von irgendeinem Propheten, sondern von Jesus allein. Und Jesus ist fähig zu sprechen, zu jedem persönlich. Und ich glaube an die Gabe der Prophetie als Bestätigung für das, was Gott schon in dein Herz gesprochen hat. Aber lauf nicht irgendwelchen Menschen nach. Wir sind Jünger von Jesus, nicht von Menschen. Andere Gemeinden machen Evangelisation oder Multiplikation oder geistliche Kampfführung als ihren Fokus. Von all diesen Dingen ist Jesus nicht so beeindruckt. Aber als der Petrus ihn bekennt und sagt, du bist der Christus Gottes, der Sohn des lebendigen Gottes, da hat Jesus gesagt, auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Und ich wünsche mir, dass wir vor allem für eines bekannt sind, dass Menschen hierher kommen können und Jesus begegnen können, Jesus kennenlernen können. Und das ist mein Herz, ich brauche mehr von ihm. Wirklich, ich brauche mehr. Das ist das eine, was mir in meinem Leben vor allem fehlt. Mehr von ihm. Ich will ihn besser kennenlernen. Und wenn wir das tun, wenn wir eine Gemeinschaft sind, und lasst uns versuchen, das zu sein, Gemeinschaft zu sein, die verliebt ist in Jesus, die ausgerichtet ist auf ihn, dann werden all diese anderen Dinge automatisch ihren Platz einnehmen. Ich glaube an einen übernatürlichen Gott, der Wunder tut. Ich glaube an geistliche Gaben. Ich glaube, dass Jesus Menschen heilen kann. Ich glaube, dass wir evangelisieren sollen. Ich glaube, dass wir den Armen und Schutzlosen dienen sollen. Aber zuerst kommt Jesus. Und nur wenn wir ihn zum Zentrum machen, werden all diese anderen Dinge ihren Platz einnehmen, ohne dass sie uns ausbrennen und uns auffressen und uns ablenken. Das wird alles passieren, wenn wir Jesus zum Zentrum machen, unseres Zusammenkommens, unseres Lebens. Ein Programmpunkt, und das ist Jesus. Es ist so leicht, von dieser Einfachheit abzukommen. Es ist so leicht. So leicht, dass wir aus einer Beziehung ein Programm machen. Der Apostel Paulus hat gesagt, das Leben ist für mich eine Sache. Das Leben ist für mich Christus. Und Sterben ist Gewinn. Das ist unser Programm. Leute, das Leben ist für mich Christus. Lasst uns zurückkommen zu dieser Einfachheit in unserem persönlichen Leben und in unserem Gemeindeleben. Amen. Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, Jesus, dass du der Weg bist. Wie wunderbar ist es, dass wir zu Gott kommen können. Ich danke dir, dass du das Leben bist, dass wir wirklich ewiges Leben erfahren dürfen. Ich danke dir, dass du die Wahrheit bist, dass wir Wahrheit kennen dürfen. Und du stellst die Frage, wer sagst du, dass ich bin? Ich bitte dich, Herr, dass wir diese Frage alle ehrlich beantworten können. Und gib uns diese persönliche Offenbarung in unserem Herzen, dass du der Christus bist, der Retter, unser Herr und Gott und Erlöser. Und ich bete, wenn irgendjemand hier ist, der sich noch nie dir wirklich anvertraut hat, dass heute dieser Tag ist und dich einlade, in das Leben zu kommen, dich annimmt als Bezahlung für seine Schuld. Einfach ein Gebet, einfach zu sagen, Jesus, ich bekenne, dass ich ein Sünder bin, dass ich nicht perfekt bin. Ich glaube, dass du für meine persönliche Schuld gestorben bist. Und ich brauche dich in meinem Leben. Rette du mich. Komm in mein Leben und sei mein Retter und mein Herr, mein Gott. Ich will für dich leben ab heute. Und Vater, ich bete, dass wir als Gemeinde auf dich ausgerichtet bleiben und auf Jesus ausgerichtet bleiben. Jesus, du bist unsere einzige Hoffnung, Herr. Du bist das Leben und Jesus, ohne dich will ich nicht mehr leben. Du bist der Einzige, der Sinn macht. Du bist der Einzige, der wirklich Leben gibt. Und ich danke dir, Herr, dass wir das erfahren durften, so viele von uns. Und ich bitte dich, dass wir nicht abgelenkt werden davon. Das Leben ist für mich Christus.
Stimmt, Herr. Stärke uns und segne uns dazu. Darum beten wir in Jesu Namen. Der Herr segne euch und halte euch nahe an seinem Herzen diese Woche. Amen.